Siebente Vorlesung. Die Vorbereitung des Menschen auf seine ewige Heimat. Es war der Zweck meiner letzten Vorlesung, zu zeigen, dass das Gericht eines jeden nach dem Tode seines materiellen Körpers und seine Auferstehung in der Welt der Geister stattfindet, gemäß dem Ausspruch des Apostels. Es ist den Menschen beschieden, einmal zu sterben. Danach aber das Gericht. Die Geisterwelt ist daher die große Gerichtshalle, wo des Menschen Verhör abgehalten und das Urteil gefällt wird. Er erscheint jedoch nicht als Angeklagter vor einem Gerichtshof, der ihn nach einem willkürlichen Gesetz freispricht oder verurteilt. Er wird einfach in die für die Entwicklung seines wirklichen Charakters günstigen Lagen gebracht, wie sie nur in der geistigen Welt gefunden werden können. Der gute Mensch wird durch die Kraft seiner geistigen Anziehung in die Gesellschaften der Guten gezogen. Durch dieselbe Kraft wird der böse Mensch zu den seinen naturähnlichen Geistern hingezogen. Zugleich wird der äußere Charakter eins mit dem Innern. Alles, was nicht in vollkommenem Einklang mit der herrschenden Liebe ist, wird beseitigt. Ein jeder spricht, wie er denkt und handelt, wie er wünscht, und wird schließlich vollkommen zur Form seines eigenen Guten und Bösen. Seine Gesichtszüge, der Ton seiner Stimme, der Ausdruck seines Auges, seine Gebärden, sein Gang, seine ganze Gestalt und Haltung sind die vollkommene Verkörperung und der Ausdruck seines Willens. Diese große Veränderung geht nicht auf eine willkürliche Weise Kraft der Allmacht vor sich, sondern in vollkommenem Einklang mit Gesetzen, die wir auch in dieser Welt in fortwährender Wirksamkeit sehen. Ein jeder verurteilt sich oder spricht sich selbst frei, einfach dadurch, dass er ungeteilt zu dem wird, was er wirklich ist. Der böse Mensch wirft alle seine Verkleidungen von sich. Der Gute wird von allem natürlichen Bösen befreit, das er in diesem Leben zu bekämpfen hatte, von dem er sich aber niemals ganz befreien konnte. Und sobald der wirkliche Charakter bekannt wird, werden ungleiche Naturen voneinander abgestoßen und die Gleichen von den Ungleichen angezogen. Auf diese Weise wird das Gericht vollzogen und jedem von ihm selbst das Urteil gesprochen. Die Bösen werden durch ihren eigenen Mund verdammt, durch ihre eigene Beschaffenheit, ihre eigenen Handlungen. Nach eigener Wahl und auf ihre eigene Verantwortung gehen sie an ihren eigenen Ort. Die ganze Vorbereitung, deren sie bedürfen, besteht einfach darin, dass ihnen alle Masken abgezogen werden. Sie bedürfen keines Unterrichts im Bösen und Falschen, und im Guten und Wahren wollen sie keinen annehmen. Aber mit den Guten und mit allen, die sich im Bösen nicht befestigt, die keinen entschieden bösen Charakter ausgebildet haben, ist es anders. Da sie im Wesentlichen gut sind oder die Fähigkeiten für die Aufnahme des göttlichen Lebens nicht durch Böses zerstört oder für immer verschlossen haben, können sie, je nach dem Stande ihrer Neigungen, die Wahrheit annehmen. Sie treten in einen dritten Zustand ein, einen Zustand der Unterweisung und der Vorbereitung für den Himmel. Dies ist der Gegenstand unserer Besprechung für diesen Abend. Ich will die Notwendigkeit jener Unterweisung zeigen, ihr Wesen und die Methode, nach denen sie erteilt wird. Die Notwendigkeit der Unterweisung erhält aus dem Wesen des Himmels und dem Zustande derjenigen, die darin eingeführt werden sollen. In den Himmel kommen heißt nicht bloß der Strafe der Sünde entrinnen. Wenn der Herr auch jedem vollständige Vergebung gewähren wollte, dies würde doch keinen besser machen. Es würde nicht das Himmelreich in ihm aufbauen. Es würde keine einzige himmlische Neigung schaffen oder ihm das Verständnis einer einzigen Wahrheit beibringen. Der Himmel ist kein negativer, sondern ein positiver Zustand. Wenn wir müde sind, so denken wir an den Himmel als einen Ort der Ruhe, und unter Ruhe verstehen die meisten Menschen Untätigkeit oder wenigstens ein Befreitsein von der Arbeit, den Sorgen, den Ängsten und Enttäuschungen dieses Lebens. Und so ist es auch. Aber die Ruhe des Himmels ist nicht Untätigkeit, sondern harmonische und ordnungsmäßige Tätigkeit, welche unsere Kräfte nicht erschöpft, sondern vielmehr erhöht. Dauernde Untätigkeit ist nicht Ruhe, sie ist Tod. Sie ist Blindheit der Augen, Taubheit der Ohren, Dunkelheit des Verstandes, Erstarrung des Herzens. Alle Wonne hat ihren Ursprung in einer Fähigkeit des Willens oder des Verstandes. Der Himmel muss deshalb abhängen von dem, was wir lieben, was wir wissen und von unserer Fähigkeit, unseren Willen erfolgreich ins Werk zu setzen. Ein wenig Nachdenken über das, was die wesentlichen Elemente des Glückes bildet, wird uns dies klar machen. Wir sind glücklich, wenn wir erlangen, was wir wünschen oder lieben. Es sind daher drei Dinge zum Glück wesentlich: der Wille oder die Liebe, welche den Wunsch erzeugt, gewisse Ziele, die wir gut nennen, zu erreichen. Das Verständnis oder die Wahrheit, die uns zeigen, wie sie zu erreichen sind, und die wirkliche Erreichung der erstrebten Zwecke. Wenn einer dieser Bestandteile mangelt, dann verfehlen wir das Glück. Wo kein Wille ist, da ist keine bewegende Kraft und wird daher kein Handeln sein, obgleich großes Wissen vorhanden sein mag. Wenn wir heißes Verlangen und wenig Weisheit besitzen, so muss uns fortwährendes Fehlschlagen treffen. Wenn kräftiger Wille und ausgedehntes Wissen durch physische oder andere Hemmungen verhindert sind, sich in Tätigkeit zu äußern, so erfüllt dies die Seele mit Schmerz. Unfähigkeit, die Erfüllung unserer Wünsche zu erlangen, ist die häufigste Ursache unseres Unglücks. Nehmen wir an, diese wesentlichen Erfordernisse seien gesichert, dann wird sich der Grad unseres Glückes nach der Reinheit und Größe des Willens und dem Umfange des Verständnisses bemessen. Zum Beispiel, da haben wir einen Menschen von schwachem Willen und geringem Wissen. Er hat nur wenige Bedürfnisse und diese sind leicht befriedigt. Er ist mit wenigem zufrieden. Er ist glücklich nach dem Maße seiner Wünsche und der Ausdehnung seiner Kenntnisse. Ein anderer hat einen mächtigen Willen und einen dementsprechenden Verstand. Seine Beziehungen, sein Geschmack haben einen weiten Umfang. Er hat Freude an der Kunst, die Musik entzückt ihn, er besitzt geschärften Sinn für die Naturschönheit, glühende Liebe für die Wissenschaft, verkehrt eifrig mit Weisen und Guten, er ist ein warmer Freund, und seine ganze Seele ist für die verfeinerten Freuden des häuslichen Lebens gestimmt, und alle seine Fähigkeiten sind lebhaft auf alles Schöne, Wahre und Gute in Natur und Menschen gerichtet. Jemand mit solcher Begabung kann in einem Tage mehr genießen als ein anderer in einem Jahr. Unser Glück in dieser oder der geistigen Welt muss demnach von der Tiefe und Reinheit unserer Neigungen, einer entsprechenden Ausdehnung unserer Kenntnisse und der Fähigkeit, das Ziel unserer Neigungen zu erreichen, abhängen. Wenn der Wille, das Verständnis und die schließliche Wirkung zusammentreffen und in vollständigem Einklang handeln, dann wird unser Glück im Verhältnis zu deren Umfang stehen. Je ausgebildeter unsere Neigungen, je weiter der Gesichtskreis und je mannigfacher unsere Beziehungen, desto zahlreicher und ausgesuchter müssen unsere Freuden sein. Des Menschen geistige Natur besteht wesentlich aus dem Willen und dem Verstande. Der Wille ist das Aufnahmegefäß des Guten, der Verstand das des Wahren. Die Glückseligkeit und der Friede des Himmels besteht in der vollständigen Vereinigung von Wille und Verstand. Indem sie sich erweitern, müssen sie miteinander gleichen Schritt halten oder das Gleichgewicht der Kraft geht verloren und Einklang und Frieden werden zerstört. Wie die Neigungen durch Übungen sich erweitern, so muss auch die Kenntnis entsprechend vergrößert werden. Wir müssen deshalb in Ewigkeit lernen. In dem Augenblicke, wo wir keine weitere Wahrheit mehr uns anzueignen vermögen, erreichen wir die Grenzen unseres Glückes und bleiben entweder stillstehen oder, wenn unsere Wünsche wachsen, wie sie es tun müssen, fangen wir an, durch Enttäuschungen gequält zu werden. Wenn wir nun den wirklichen Zustand der in die Welt der Geister eingegangenen Menschen, die sich im Bösen bestärkt haben, nochmals ins Auge fassen, werden wir die unbedingte Notwendigkeit der Unterweisung einsehen. Ein sehr großer Teil dieser sind größere und kleinere Kinder, welche keine Kenntnis von geistigen Dingen und keinen feststehenden, guten oder bösen Charakter haben. Andere große Massen sind ebenfalls Kinder dem Wissen und dem geistigen Leben nach, obgleich dem natürlichen Alter nach, Erwachsene. Sie haben niemals gegen besseres Wissen gesündigt. Sie hatten niemals vernünftige Begriffe von ihrer geistigen Natur und ihrer Verantwortlichkeit gegen Gott, noch irgendwelche Mittel dazu zu gelangen. Dies, wie wir wissen, muss die Lage der bei weitem größten Anzahl der Menschen sein, wenn sie diese Welt verlassen. Sie haben der Erkenntnis, die sie hatten, gemäß gelebt. Sie haben vielleicht in größerer Übereinstimmung damit gelebt, als diejenigen, welche viel mehr Licht besaßen. Sie haben sich wenigstens keinen Charakter in entschiedenem Gegensatz zur Wahrheit gebildet, denn sie hatten keine Mittel, dies zu tun. Sie sind deshalb tatsächlich in demselben Zustande wie die Kinder. Viele Christen haben ein gutes Leben geführt, aber an eine falsche Lehre geglaubt. Sie sind ehrlich und aufrichtig in ihren Meinungen gewesen. Sie haben geglaubt, was sie in der Kindheit gelehrt wurden, was sie von Menschen gelernt hatten, die sie als über alle geistigen Fragen gründlich unterrichtet betrachteten. Aber sie befanden sich im Irrtum. Wir wissen, dass dem so ist. Wir wissen, dass unsere eigenen Ansichten über dieselben Lehren sich ändern. Wir nennen die Lehre vielleicht bei demselben Namen, aber es ist nicht dieselbe Lehre für uns, die sie einst war. Kein Mensch, er wäre denn der beschränkteste Fanatiker, kann leugnen, dass es gute Menschen unter allen Glaubensbekenntnissen gibt. Und kein Vernünftiger kann zugeben, dass der Glaube jedes guten Mannes und jeder guten Frau in allen Einzelheiten wahr sei, denn sie sind sich in einigen Punkten geradezu entgegengesetzt. Es folgt daraus notwendig, dass sie der Unterweisung bedürfen. Aber selbst die Einsichtsvollsten sind über viele die geistigen Dinge betreffende Fragen im Zweifel. Die meisten Menschen, wie sie selbst bekennen, ermangeln einer deutlichen und einer vernünftigen Vorstellung von der Natur der geistigen Welt oder vom Himmel und Hölle und von dem, was sie selbst nach dem Tode sein werden. Wenn es nun wahr ist, wie ich zu beweisen versucht habe, dass die geistige Welt eine wirkliche Welt ist und dass Geister wirklich menschliche Wesen sind, die durch den Tod weder Kenntnis gewonnen noch verloren haben, dann ist die Folgerung unvermeidlich, dass es nur sehr wenige, wenn überhaupt welche, geben wird, die nicht einer Unterweisung bedürfen werden. Sie werden, wenn sie zuerst in die Geisterwelt eingehen, denselben Glauben haben, den sie beim Verlassen dieser Welt hatten. Mit Falschem aber können sie nicht in den Himmel eingehen, denn gemäß dem Wesen des Himmels selbst muss dort jeder Gedanke, jede Neigung in vollständigem Einklang sein. Kenntnis wird nicht durch den bloßen Eintritt in die geistige Welt gewonnen. Sie werden dort ihrem Glauben mit mehr oder weniger Beharrlichkeit anhangen, je nach dem Grade, in welchem sie diesen von sich befestigt hatten. Und es mag vielen Unterrichts und viele positiven Beweise seiner Falschheit bedürfen, ehe sie ihn aufgeben. Wir alle wissen aus eigener Erfahrung, wie langsam wir im Verwerfen von Meinungen sind, die sich in unserem Geiste gründlich festgesetzt haben. Von ihnen uns zu trennen ist, als wenn unser Leben selbst uns genommen werden sollte. Die erteilte Unterweisung wird sich offenbar auf die Grundsätze beziehen, welche das Himmelreich ausmachen. Man wird sie das Dasein eines Gottes lehren. Welch großer Teil des menschlichen Geschlechtes kennt aber diese einfache und grundlegende Wahrheit nicht? Sie werden über das wahre Wesen seiner hauptsächlichen Eigenschaften belehrt werden. Wie wenig wissen darüber selbst diejenigen, welche sich als Christen bekennen? Wie verschieden und selbst entgegengesetzt sind die Vorstellungen guter Menschen, welche die Bibel haben und in Wahrheit seinen Geboten gemäß zu leben bestrebt sind. Einige betrachten Jesus Christus als Gott, andere glauben, dass er ein bloßer Mensch war. Einige sehen in ihm eine der Personen einer Dreiheit von Wesen, die sie Gott nennen, und wenn sie mit ihren Lippen von einem Gott reden, haben sie drei verschiedene Personen in der Vorstellung. Wenn unter den Christen eine solche Verschiedenheit stattfindet, wie groß muss der Unterschied der Meinungen bei anderen sein? Ebenso Verschiedenes wird von seinem Charakter geglaubt. Nach dem einen ist er ganz Barmherzigkeit, nach dem anderen ganz Zorn. Für den einen ist er ein zärtlicher und liebender Vater, für den anderen ein strenger und unbeugsamer Richter. Er kann nicht alles das sein, was Menschen sich von ihm vorstellen, und sie können in keine harmonischen Beziehungen zu ihm kommen, bis sie eine wahre Kenntnis seines Charakters erlangt haben. Sie werden ferner gelehrt werden, was wahrhaft gut und wahr im Leben ist. Viele Personen hegen ehrliche Zweifel im Betreff einer Menge auf das praktische Leben bezügiger Fragen. Aber diese Zweifel können sie nicht mit in den Himmel nehmen. Dieser ist kein Ort für Versuche für die Berichtigung von Meinungen. Die wichtigen Gegenstände des Unterrichts werden daher die wahre Natur des Menschen als eines geistigen und des Herrn als eines göttlichen Wesens und die zwischen allen Wesen bestehenden Beziehungen sein. Wir lernen etwas über diese Gegenstände schon hier, aber wie wenig. Wie unvollkommen ist dieses Wenige. Wie sehr ist es mit falschen Ansichten und direkten Irrtümern vermischt. Wie verschieden und widersprechend sind die in aller Ehrlichkeit gehegten Meinungen vom Wesen des Himmels und der himmlischen Freuden. Es ist eine sehr verbreitete Lehre, Die Glückseligkeit des Himmels werde hauptsächlich in ewiger Anbetung und Lobpreisung bestehen. Wenn diese Lehre nicht wahr ist, wie getäuft werden sich die finden, die fest an sie glauben? Wenn sie aber wahr wäre, wie viel mehr Menschen noch würden dann ihre eigentliche Vorstellung von Glückseligkeit unerfüllt finden? Die Wahrheit ist unendlich. Es ist keine Gefahr, dass es an Gegenständen, über die die meisten Menschen einer Unterweisung bedürfen, mangeln könnte. Vornehmlich, da wir in dieser Welt wie durch ein Glas dunkel sehen und unsere klarste Erkenntnis geistiger und göttlicher Dinge mit so vielem Falschen und Scheinbaren vermischt ist. Wir haben deshalb alle Ursache zu glauben, dass wir auf ewig Schüler sein werden. Aber viele Umstände werden uns das Gewinnen der Erkenntnis geistiger Wahrheit in hohem Grade erleichtern. Wir werden befreit sein von der Bürde und den Beschränkungen des stofflichen Leibes. Unsere Sinne und unsere Verstandesfähigkeiten werden viel schärfer sein. Da wir uns in der Welt befinden, wo alle Dinge geistig sind, wird nicht jener Gegensatz und Widerspruch da sein, den wir hier zwischen unseren Gedanken und Neigungen und dem toten, trägen Stoffe finden. Wir werden nicht fortwährend von den Täuschungen des Scheines betrogen und durch die starken Bande ererbter Meinungen gebunden sein. Da alle Fähigkeiten in hellerem Lichte sind, so können wir viele Gegenstände mit einem Blick durchschauen und klar verstehen, die wir in diesem Leben durch Jahre von Studium nicht begreifen lernen würden. Wir wissen alle etwas von dem Einflusse des Körpers auf den Geist. Wenn jener müde, durch Krankheit geschwächt und von Sorgen gequält ist, dann finden wir es schwer und oft unmöglich, in zusammenhängender und vernünftiger Weise über irgendeinen Gegenstand zu denken. Im Greisenalter verlieren manchmal die Menschen alle ihre Kenntnis und Verstandeskraft. Wie groß ist diese Veränderung gegenüber der elastischen Tätigkeit des Geistes in der Blütezeit des Körpers, wo beide in vollständigem Einklange zusammenwirken. Aber größer noch wird der Unterschied sein zwischen den höchsten Leistungen des mit dem stofflichen Leibe Bekleideten und des von diesem völlig befreiten Geistes. Die höchsten Zustände der Seele, während sie im Körper ist, halten keinen Vergleich mit der Wirklichkeit dessen aus, was sie dort sein wird. Sie wird kräftig, elastisch, scharfsinnig, klar, erfassend, wahrnehmend, unermüdlich sein. Die Veränderung wird so groß sein, dass es den Menschen vorkommen wird, als erwachten sie aus einem Traume, als wären sie aus der Finsternis in das Licht übergegangen. Zweitens, die Engel werden unsere Lehrer sein. Wir alle wissen, wie viel uns ein weiser Lehrer helfen kann. Und unter einem weisen Lehrer verstehe ich einen, der nicht bloß den Gegenstand versteht, den er lehrt, sondern auch den Geist, den er unterrichtet. In der geistigen Welt tragen die Menschen keine Masken. Die ganze äußere Gestalt ist die Verkörperung des inneren Lebens. Die Engel können auf einen Blick den besonderen geistigen Zustand derer, die ihrer Sorgfalt anvertraut sind, verstehen. Sie können sich in deren Zustand versetzen und die Wahrheit von deren Standpunkt sehen. Sie wissen deshalb genau, was dieselben bedürfen, und sie verstehen ebenso gut, es ihnen beizubringen. Sie wissen, in welcher Ordnung und mittels welchen Verstandes der Geist von Schritt zu Schritt aus einem Irrtum heraus und zur Erkenntnis wahrer Wahrheit zu leiten ist. Welch erstaunliche Hilfe muß dies sein! Während hier im materiellen Leibe und beim Gebrauch der plumpen Hilfsmittel einer künstlichen Sprache wir oft nicht imstande sind, unsere Schwierigkeiten genau kenntlich zu machen. Die weisesten Lehrer müssen oft ihre Unterweisungen aufs Geradewohl geben, und selbst wenn sie dem Falle gewachsen sind, verstehen wir sie vielleicht nicht. Und so tappen wir auf unserem Wege fort, in dem oft der Blinde den Blinden zu leiten versucht und darüber beide in den Graben fallen. In der geistigen Welt dagegen werden die Geister in die vollkommenste Beziehung zueinander kommen, und jeder wird im ganzen Umfang seiner Kraft geben und empfangen. Bei einem solchen Zustande der Lernenden und bei solcher Weisheit der Lehrenden kann es nicht fehlen, dass reißend schnelle Fortschritte gemacht werden. Aber auch die Methoden unserer geistigen Lehrer werden so weise sein, wie ihr Wissen vollkommen ist. Durch das Wirken geistiger Anziehungen, dem in der geistigen Welt keine Hindernisse entgegenstehen, werden diejenigen, welche in ähnlichen Zuständen der Neigung und des Verständnisses waren, zueinander gezogen und eine vollständige Gruppeneinteilung bewirkt werden. Die, deren geistige Bedürfnisse die gleichen sind und die zu deren Befriedigung am meisten geeigneten, werden in innige Beziehungen zueinander treten. Dies wird unter vollkommeneren Bedingungen nur die Ausführungen von Grundgefäßen sein, welche im Allgemeinen schon in diesem Leben wirksam sind und die Verwirklichung von Ergebnissen, die wir stets zu erreichen suchen. Je mehr die Gesellschaft in Gesittung und Aufklärung fortschreitet, desto genauer wird sie eingeteilt und geordnet. Dieser Vorgang findet im Geschäft, in der Erziehung, im gesellschaftlichen und bürgerlichen Leben, in allen Dingen statt. Die Ergebnisse jedoch sind sehr unvollkommen, weil uns nur äußere und künstliche Mittel zu Gebote stehen, während in der geistigen Welt der Zustand allein unseren Wohnort und unsere Gesellschaft bis ins Einzelne bestimmen wird. Es muss daraus mit Notwendigkeit folgen, dass diejenigen, deren geistige Bedürfnisse dieselben sind, in dieselbe Gesellschaft gezogen werden. Es müssen daher Kinder, junge Leute und alle von jedem Alter und Zustande in Gesellschaften oder Schulen geordnet werden, wo sie eine ihren Bedürfnissen genau entsprechende Unterweisung empfangen können. Nicht alle von demselben Alter, selbst in der Kindheit, können jedoch zusammen sein. Aber die von ähnlichem erblichem Charakter, die, welche eines ähnlichen Unterrichtsverfahrens bedürfen, um jeden bösen Hang zu unterdrücken und die wahren Grundsätze eines himmlischen Lebens zu entwickeln, werden sich in denselben Schulen befinden. Es muss für alle Eltern, welche Kinder in der geistigen Welt haben, ein äußerst tröstlicher Gedanke sein, dass diese dort nicht in der Unwissenheit und Schwachheit der Kindheit verbleiben, sondern dass der Herr Fürsorge für ihre Unterweisung und die Entwicklung aller ihrer Fähigkeiten zu engelgleicher Vollkommenheit getroffen hat. Sie sind frei von aller Ansteckung bösen Beispiels, von den Versuchungen verdorbener Gefährten und den unvollkommenen Methoden und falschen Grundsätzen der Schulen auf Erden. Sie werden niemals etwas gelehrt werden, was unwahr ist. Sie werden niemals etwas Gelehrtes zu verlernen haben. Ihre zarten Naturen werden nicht der rohen und falschen Behandlung, welche oft Kinder in diesem Leben zuteil wird, ausgesetzt sein. Die Engel werden sie mit einer mehr als mütterlichen Zärtlichkeit lieben. Sie werden es verstehen, die geheimen Quellen ihrer unschuldigen Natur anzuregen und alle ihre Fähigkeiten werden sich in schöner Harmonie und Ordnung entwickeln, wie sich die Knospe zur Blüte entfaltet und diese sich zur Frucht entwickelt. Keine Schatten werden auf ihre Herzen fallen, keine Tränen jemals ihre Augen trüben, sie werden keine schweren und abstoßenden Aufgaben zu erfüllen haben, sie werden niemals auf Abwege geraten. Die Unschuld der Kindheit wird nie befleckt, die fröhlichen Spiele der Jugend nie unterdrückt werden. Sie werden zur männlichen Kraft und weiblichen Anmut des gereifteren Alters heranwachsen, sie werden zur Weisheit, zur Bildung, zum Liebreiz und zu der unaussprechlichen Schönheit und Glückseligkeit der Engel auf dem Wege der Ordnung, Harmonie und immer zunehmender Freude gelangen. Aber es werden nicht allein alle Schattierungen des Charakters genau unterschieden und alle besonderen Bedürfnisse befriedigt, sondern auch die Methoden der Unterweisung sind denen, die in den Schulen des Lebens befolgt werden, ebenso überlegen, wie jene Welt es dieser ist. Diese Vollkommenheit besteht nicht darin, dass sie von den Methoden des Unterrichts in diesem Leben gänzlich verschieden oder ihnen entgegengesetzt wären. Dies könnten sie nur dann sein, wenn wir dort ganz andere Wesen wären als hier. Dies zeigt den Zusammenhang und die logische Folgerichtigkeit der Lehren der neuen Kirche. Denn während die alten Kirchen im Betreff der geistigen Welt und der Natur des geistigen Lebens viele Dinge lehren, die viele Leute als die bloßen Phantasien eines krankhaften Geistes betrachten, wird man unsere Lehren bei sorgfältiger Prüfung als logische und unvermeidliche Folgerungen aus dem Wesen des menschlichen Geistes erkennen und sie mit allem, was wir von den göttlichen Verfahrungsweisen wissen, völlig übereinstimmend finden. Welchen besseren Beweis ihrer Wahrheit könnte ein vernünftiges Gemüt verlangen? Als Erläuterung und Beweis dieser Behauptung nehme man, was diese Lehren für die Methoden der Unterweisung in der geistigen Welt sagen. Die Wahrheit wird hauptsächlich durch bildliche Darstellungen gelehrt. Anstatt einen Gegenstand nur durch Worte zu beschreiben, wird er lebendig dargestellt. Dies kann in der geistigen Welt geschehen, weil dort die Gedanken Formen annehmen und sichtbar werden. Man nehme zum Beispiel an, eine Anzahl von Geisterneulingen hätte nur einen unvollkommenen oder falschen Begriff von dem, was eigentlich den Nächsten ausmacht, oder davon, wer unser Nächster ist, wie es bei allen Kindern und den meisten erwachsenen Personen der Fall ist. Dann könnte anstatt eines Gleichnisses in Worten der wirkliche Vorfall dargestellt werden. Um diese Wahrheit zu lehren, hat uns der Herr das Gleichnis vom barmherzigen Samariter gegeben. Wenn die Personen, die er belehren wollte, in der geistigen Welt wären, könnte der in den Worten des Gleichnisses erzählte Auftritt in Wirklichkeit vor den Augen der Personen, die des Unterrichts bedürfen, dargestellt werden, und zwar mit unzähligen Einzelheiten, und mit solcher Fülle, dass eine ganze Bücherei deren wörtliche Beschreibung nicht wiedergeben könnte. Oder man nehme an, das Wesen und die Freuden der Unschuld wären der Gegenstand, über den Unterweisung gegeben werden sollte. Dann könnten die Engel ein vollständiges Panorama aller lebenden Wesen, welche die vollkommene Verkörperung und Darstellung der Unschuld wären, nicht nur vor den Augen der zu Unterrichtenden vorüberziehen lassen, sondern sie damit von allen Seiten, soweit das Auge reichte, umgeben. Und diese ganze Szene könnte mit allem angefüllt werden, was der geläuterte Verstand und das hohe Begriffsvermögen eines Engels nur erfassen könnte. Blumen von den reinsten und lieblichsten Farben, Lämmer und Tauben und die Jungen aus der Tierwelt, die diese Neigung vorbilden, ferner Kindlein von unbeschreiblicher Lieblichkeit und Schönheit, würden auf mannigfaltige Art miteinander hüpfen und spielen, so daß das Wesen der Unschuld selbst treu bis zum Leben dargestellt würde. Und nicht nur die abstrakte Natur der Unschuld könnte in verschiedenen Formen zur Erscheinung gebracht werden, sondern auch der Ursprung dieser Neigung, wie aus ihrem Keime heraus, die verschiedenen Weisen ihrer Entwicklung, ihre verschiedenen Ergebnisse, sie alle könnten in dem Wechsel der Auftritte dargestellt werden. Nichts würde fehlen, um das schöne Panorama dieser Seele der Tugend, dieser wesentlichen Eigenschaft des himmlischen Charakters, den Zuständen eines jeden Zuschauers vollkommen anzupassen. Die, welche dieser Vorstellung zusahen, müssten auch die Bedeutung jeder einzelnen Form, jeder Bewegung, jeder Veränderung begreifen, und dieses Begreifen würde von den innigsten Entzücken begleitet sein. Niemand kann leugnen, dass dies die erfolgreichste Methode der Unterweisung sein würde, und ein wenig Nachdenken wird zeigen, dass sie in vollständigem Einklang mit den weisesten und besten Methoden in diesem Leben steht. Der Erzähler und der Dichter suchen diesen Zweck mit Worten zu erreichen, der Künstler mit seinen Farben und seiner Leinwand oder den Formen, in die er seinen Marmor bildet. Der Lehrer der Wissenschaft findet seine größte Hilfe in Abrissen und Darstellungen der Wahrheit, die er mitzuteilen wünscht. Die meisten von ihnen haben ohne Zweifel die Bilder oder die Stiche von Coles Lebensreise gesehen und wissen, wie lebendig er den Eigenwillen und das Selbstvertrauen der Jugend, die Täuschungen des Ehrgeizes und die Gewissheit, dass die Engel, die wir am Morgen des Lebens verlassen, unsere einzige Hoffnung im Tode sind, geschildert hat. Wie viel lebhafter und kräftiger wirkt ein solches Gemälde auf unser Gemüt als die nachdrücklichste wörtliche Darstellung der abstrakten Wahrheit. Aber wenn wir die ganze Geschichte, von der nur wenige andeutende Bilder auf der Leinwand dargestellt werden können, lebendig mit allen ihren Einzelheiten vor unseren Augen abgespielt sehen könnten, wenn wir die glänzenden Hoffnungen erbleichen, den furchtbaren Kampf, den unvermeidlichen Fall und die schließliche Verzweiflung selbst sehen könnten, dann müsste die Wirkung dieser Darstellung die des Gemäldes noch weit mehr übertreffen, als dieses die wörtliche Darlegung der Wahrheit übertrifft. Der Grund dafür ist einleuchtend. Wenn wir mittels Worten belehrt werden, dann sind wir genötigt, uns das Bild selbst zu entwerfen. Und es gibt nur wenige, die dazu viel Geschick haben. Und in allen Fällen wird die Vorstellung oder das Bild vor den Augen des Gemüts von der mit den Worten verknüpften Bedeutung abhängen. Das Gemälde auf der Leinwand ist für uns schon gemacht und wir brauchen nur die Augen darauf zu richten. Jedoch sind es der Gegenstände verhältnismäßig wenige und wir verstehen sie vielleicht nicht. Wenn sie sich aber vor uns bewegen und in verschiedenen Wechselbeziehungen handeln, dann kann uns ihre wahre Bedeutung kaum entgehen. Die Methode ist daher allen menschlichen Fähigkeiten vollständig angemessen und wird auch von uns nach Möglichkeit befolgt. Es ist, wie wir aus Erfahrung wissen, die göttliche Methode. Der Herr lehrte durch Gleichnisse, welche in Worten gemalte Bilder erdachter Begebenheiten sind. Die ganze Bibel ist solch ein Panorama. In ihr wird während tausenden von Jahren die ganze jüdische Nation in allen ihren Phasen von Sieg und Niederlage, von Knechtschaft und Herrschaft, von Ruhm und von Schmach, von ihrer Erhebung bis zu ihrer Zerstreuung an uns vorbeigeführt. In dieser Geschichte kann jeder Mensch sein eigenes Leben wie in einem Spiegel schauen. Er kann seine Beziehungen zum Herrn und zu seinen Nebenmenschen sehen, die Segnungen, welche dem Gehorsam gegen die göttlichen Gebote folgen, und die unvermeidlichen und schrecklichen Folgen, die aus deren Übertretung fließen. Welchen ferneren Beweis brauchen wir noch dafür, dass dieselbe Methode unter den neuen und günstigeren Umständen in der geistigen Welt zum vollkommenen Nutzen der dort Wohnenden fortgesetzt werden wird? Nach einer anderen Methode werden die Menschen von der Falschheit vieler Lehren, die sie eingesogen haben mögen, überzeugt. Es wird ihnen erlaubt, sie auszuprobieren, bis sie durch wirkliche Erfahrung sich von ihrer Falschheit überzeugen. Dies ist schon hier in diesem Leben oft der einzige Weg, auf dem wir dazu gebracht werden können, unsere Irrtümer einzusehen und anzuerkennen. Man ist nicht geneigt, die Erfahrung und die Weisheit von jemand anderem zum eigenen Nutzen anzunehmen. Gesetzt zum Beispiel, dass jemand, wie es eine Menge Leute tun, die Vorstellung mit sich nehme, die Glückseligkeit des Himmels bestehe in einem ewigen Gottesdienst, so würde es in der Geisterwelt schwieriger sein als hier, einen solchen durch die Kraft von Gegengründen von der Unrichtigkeit dieser Vorstellung zu überzeugen. Es wird daher eine einfachere und erfolgreichere Methode angewandt. Es wird ihnen gestattet, die Wahrheit ihrer Lehre durch tatsächlichen Versuch zu erproben. Sie werden in Tempel zugelassen oder durch die Anziehungskraft ähnlicher Gedanken und Neigungen in großen Mengen um einen Thron versammelt, und dort beten sie an, bis sie durch die erzwungene und lange fortgesetzte Exaltation ihres Gemüts so müde und erschöpft werden, dass sie sich von ihrem Irrtum vollständig überzeugen und bereit sind, sich in der wahren Vorstellung der himmlischen Seligkeit unterrichten zu lassen, welche, wie unser Herr uns gelehrt hat, darin besteht, andern Gutes zu tun, aus Liebe zu ihnen und zum Herrn. Diejenigen, welche die ihnen verliehenen Pfunde benutzen, sind die einzigen, die zur Freude des Herrn eingehen. Auf diesen und vielen anderen Wegen, die in einer materiellen Welt unmöglich sind, werden alle, die Unterweisung anzunehmen bereit sind, für den Himmel vorbereitet. Kinder, Jünglinge und die Unwissenden werden in himmlischen Wahrheiten unterrichtet und sie zu üben angeleitet, bis sie sie zu ihrem Eigentum gemacht, bis ihr ganzer Charakter in himmlischen Grundsätzen befestigt ist. Denjenigen, die im Herzen gut sind, aber durch Erziehung oder auf andere Weise falsche Lehren eingesogen haben, wird gestattet, ihre Irrtümer zu erkennen, und, wenn sie dies getan, verwerfen sie dieselben mit Freuden. So wird alles Falsche aus ihren Gemütern entfernt, ihre ganze Natur kommt zur Einheitlichkeit mit sich selbst und mit den Engeln. Der Fortschritt, den sie machen, ist unbegreiflich rascher, als er in dieser Welt sein könnte. Infolge der vergrößerten Kraft und Freiheit des Geistes und der erleichterten Gelegenheiten, alles Wahre und alles Falsche in seinem wahren Lichte und seiner wahren Gestalt zu sehen. Einige schreiten reißend schnell vorwärts und sind in wenigen Tagen für den Himmel bereit. Andere zögern und geben nur mit mehr oder weniger Widerstreben die in der Welt eingesogenen falschen Grundsätze auf, je nachdem sie sich in ihnen befestigt hatten. Aber früher oder später werden alle, die nicht ihr geistiges Leben zerstört haben und in Übertretungen und Sünden erstorben sind, alle, die in der Tat guten Herzens sind, obgleich sie von natürlichen Fehlern und Falschheiten nicht ganz frei geblieben sein mögen, für ihre ewige Heimat vorbereitet. Wenn die Vorbereitung vollendet ist, wenn aus ihrem Charakter alles, was für die Reinheit und vollkommene Ordnung und Harmonie des Himmels abstoßend sein würde, entfernt ist, werden sie zu diesem hingezogen, Kraft der geistigen Anziehungen, die sie von den Bösen trennten und die jetzt mächtiger und mehr ins Einzelne wirkend sie zu denen, die gleichartiger Natur sind und zu ihrer ewigen Heimat hinziehen. Dies wird ohne jeden Zwang für ihre Freiheit, ohne jede äußere und willkürliche Macht, ohne jede Gewalt ins Werk gesetzt. Jeder geht wie von selbst, obgleich fortwährend von der unendlichen Weisheit und Gnade des Herrn geleitet. Bei der Erreichung dieses Zweckes wirken dieselben Gesetze, die wir in dieser Welt rings um uns in voller und allgemeiner Wirksamkeit sehen. Ein jeder behält sein eigenes Selbst und das Bewusstsein desselben bei. In der Kette seines Seins wird kein Glied zerbrochen. Durch alle Wechselfälle des Lebens hindurch, von der Wiege zum Grabe, vom Grabe zu den offenen Pforten des Himmels, sind wir auf einem unbekannten Wege in vollständiger Freiheit geleitet worden. Wir sind vor unzähligen unsichtbaren Gefahren beschützt. Wir sind von Pfaden, die uns blumig und nur zum Guten führend erschienen, ab und auf steile und zerrissene Wege geführt worden, weil die göttliche Barmherzigkeit sah, dass der enge und steile Pfad der zum Himmel führende war. Wir haben den stofflichen Leib abgeworfen zu der Zeit, welche die göttliche Weisheit für die beste hielt. Wir sind mit Hilfe der Engel in die Welt der Geister erhoben worden. Wir sind durch sie unterrichtet und zum Aufgeben jedes Grundsatzes in unserem Charakter, der nicht mit dem Himmel im Einklang stand, angeleitet worden. Und als diese Arbeit völlig verrichtet war, haben sie uns auf sich erschließenden Pfaden von Schönheit und ewig zunehmendem Frieden und Glück in unsere Heimat geführt, in die Heimat des Herzens und des Verstandes, die Heimat von Freunden, die wir lieben und von denen wir im ganzen Weltall am meisten geliebt werden, die Heimat jedes Könnens und jeder Freude. Nunmehr sind die 6 Tage der Arbeit zu Ende. Es gibt für uns keine verlorenen Hoffnungen, keine verzehrenden Sorgen, keine Ermüdung durch schwere Lasten, keine vergebliche Reue, keine zerbrechenden Ängste, kein blindes Suchen nach dem Wege, keine Täuschungen der Sinne, keine Schatten auf der Seele, keine drückende Arbeit, keine widerwärtigen Verbindungen, keinen Schmerz, kein Bangen, keine tränenfeuchten Augen, keine Trennung von Geliebten, keinen Anstoß, keinen Missklang in der allgemeinen Harmonie mehr. Es wird kein Tod mehr sein, denn das Frühere ist vergangen. Alle Unvollkommenheit liegt hinter uns. Und was liegt vor uns? Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und in keines Menschenherz gekommen ist. Die höchsten Engel können es nicht sagen. Aber eins können wir wissen, mit einem Verstande zu einem Lichte erhoben, so hell und so glänzend, dass der hellste Mittag auf der Erden im Vergleich mit ihm Finsternis ist. Mit einem Verstande von solcher Kraft und solch weitem Umfange, dass alles irdische Wissen dagegen Schwäche und Unwissenheit ist, mit Neigungen von göttlicher Liebe glühend und doch mit dem Verstande in Wahrheit vermählt, so daß jeder Wunsch vollen Ausdruck findet in einer Welt, wo alles Äußere in vollkommener Harmonie mit allem Inneren ist, wo alle Fähigkeiten an Kraft unbegreiflich gewachsen sind. Unter diesen erhabenen Bedingungen, weiß ich, wird das Versprechen erfüllt werden. Ihr sollt mich bitten, was ihr wollt, und es soll euch gegeben werden. Ich weiß, dass wir, wenn wir über die gegenwärtige Fassungskraft der höchsten Engel hinausgegangen sind, mit unseren mannigfaltigen Möglichkeiten zu bitten und zu empfangen, doch nur die Brosamen aufsammeln werden, die von unseres Vaters Tische fallen. Unsere Fähigkeit zu bitten und unsere Kraft zu empfangen sind doch nur des Kindes Erkenntnis und des Kindes Kraft. Wir haben eben nur angefangen zu leben. Wir öffnen eben die Augen für den Reichtum der Güte unseres Vaters. Die Ewigkeit liegt erst vor uns, und unendliche Schönheit, Friede und Seligkeit harren unseres Verlangens zu bitten und unserer Kraft zu empfangen.